dieser Humor in der DDR, gerade was politische Witze betrifft, die gibt es ja heute kaum noch. Unter Kohl gab es sie ganz viel, aber heute kaum noch. Der fehlt mir eigentlich ein bisschen.
Naja.
Mir fehlen politische Witze.
Naja, wenn man daran denkt, dass das ja gediehen ist in einer Situation der Unfreiheit, dann wollen wir das doch nicht wieder haben.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt.
Ne? Aber politische Witze kann man machen.
Ich sag ja nochmal, unter Kohl gab es sie reichlich.
Mein Berlin. Der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen.
Hallo, ich bin's, Klaus Wowereit, mit einer kleinen Einordnung der Podcast-Episode, die Sie gleich hören werden. Es geht um das Berlin-Jahr 1987. Und dass das in der Vergangenheit liegt, muss ich Ihnen nicht erklären. Aber Gregor Gysi und ich haben diese Episode auch in der Vergangenheit aufgenommen. Genauer gesagt, wir saßen im Dezember 2020 zusammen im Studio. Mitten während der Corona-Pandemie, ja, wir waren getestet und saßen vor einer Plexiglasscheibe getrennt. Was für die politische Einordnung aber viel wichtiger ist, vor dem brutalen Angriffskrieg Russlands auf die Ukraine. Das erkläre ich, damit Sie sich nicht wundern, dass wir darauf keinen Bezug nehmen. In erster Linie geht es um unser geliebtes Berlin, um das jeweils ausgewählte Jahr und um unsere jeweilige Sicht aus Ost und West auf die Geschehnisse. Und jetzt wünsche ich Ihnen viel Spaß beim Hören. Hallo und herzlich willkommen, Podcast zu Berlin, zu besonderen Jahren unserer wunderbaren Weltstadt Berlin. Ich bin Klaus Wowereit, ja, gebürtiger Lichtenrader. Und mein Gast ist Gregor Gysi, der sicherlich seine Ostberliner Vergangenheit nicht verleugnen kann und auch nicht will. Und wir widmen uns den unterschiedlichen Jahren, wo sehr viel in Berlin passiert ist. Heute das Jahr 1987. Ein ganz besonderes Jahr. 750 Jahre Berlin wurde gefeiert. In Ost und in West. Gregor, hast du daran Erinnerung?
Ja, daran habe ich Erinnerung. Und zwar, weil es so auffiel, dass eine Stadt 750 Jahre alt ist und erst seit 1961 oder wenn man so will, vielleicht auch schon ein bisschen früher, so getrennt und gespalten ist. Und das stellt sich schon die Frage, dass es doch eine längere andere Geschichte gibt und ob die irgendwann wieder zurückkehrt. Und dann weiß ich, dass man so kurz darüber nachgedacht hat, ob Honecker sogar nach West-Berlin kommt und ob Eberhard Diepke nach Ost-Berlin kommt. Und dann wurde das aber alles nichts. Aus verschiedenen Gründen.
Ja, und beide Städte oder Stadthälften wollten das Beste präsentieren. Dazu musste aufgerüstet werden. Große Investitionen sowohl in Ost-Berlin wie in West-Berlin sind vorgenommen worden. Viele bringen wir gar nicht in Zusammenhang mit diesem Datum, aber sie sind tatsächlich dann erst richtig entstanden. Die DDR hat gekracht, es krachen lassen. Sicherlich zum Leidwesen auch des Restes der Republik. Alles ging in die Hauptstadt und der Westen wollte auch nicht hintanstehen, sondern hat auch gesagt, wir können auch das zeigen. Nur die Gemeinsamkeit blieb ein bisschen auf der Strecke.
Naja, es gab doch immer so eine Wettbewerbssituation. Und die DDR wollte natürlich zeigen, dass sie das größer, besser macht von der Qualität her. Und West-Berlin wollte natürlich auch nicht hinten anstehen und gab sich die gleiche Mühe. Ich erinnere mich eben noch an den ersten Besuch von Willy Brandt in Erfurt. Da sagte der Kommentator im Westfernsehen, ja, und der ganze Bahnhof ist gemalert worden, nur weil Willy Brandt kommt. Und derselbe Reporter berichtete über den Besuch von Willy Stoff in Kassel und sagte, ich habe damals leicht ironisch gesagt, dass die DDR ihren Bahnhof neu angestrichen hat. Ja, in Kassel war es genauso, sagte er dann, worüber ich lachen musste. Also, und das war natürlich hier auch bei der 750-Jahr-Feier so. Und da wollte die DDR natürlich auch international zeigen, was sie kann und was sie geleistet hat und dass eben Berlin, Klammer auf Ost, Klammer zu, fester Bestandteil der DDR sei. Aber es gab immer ein Problem, nachdem entschieden wurde, die Hauptstadt zu entwickeln, die Wohnung zu sanieren und Ähnliches, dass das immer zu Lasten anderer Städte in der DDR ging. Die mussten ja auch ihre Bauarbeiter nach Ost-Berlin schicken. Und das hat uns Berlinerinnen und Berliner nun wiederum in der übrigen DDR nicht besonders beliebt gemacht.
Das kann man sich vorstellen. Ne? So, meine These war immer so, die Banane, die in Berlin gegessen wurde, da wurden die Schalen dann nach Cottbus geliefert. Und da war dann die Stimmung ganz im Keller.
Es gab übrigens einen schönen Spruch in der DDR, der lautete immer, wie wir heute arbeiten, so werden wir morgen leben. Und der wurde dann abgehandelt, so wie wir heute arbeiten, werden die Berliner morgen leben.
Ja, das erklärt auch einige Ressentiments. Aber die 750-Jahr-Feier sollte ja das Renommee Berlins aufwerten. Und fing aber schon ganz schlimm im Januar an. Da war eises kalt in Berlin, Rekordwinter mit minus 20 Grad und starken Schneefällen. Und das Resultat war auch großer Smog. Ich denke mal, dass in Ostberlin das Thema Smog nicht so sehr die Rolle spielte, obwohl der auch da war. Aber in Westberlin wurde dann tatsächlich Alarmstufe 1 für 48 Stunden ausgerufen. Das war dann doch schon eine deutliche Beeinträchtigung der Umwelt, wie ja insgesamt man mit der Mauer nicht das trennen konnte zwischen Ost und West. All das, was in West-Berlin produziert worden ist oder in Ost-Berlin, ging in beide Stadthälften.
Aber Eberhard Diepgen hat dann mal gesagt, dass die schlechte Luft in West-Berlin am Trabant in Ost-Berlin liegt. Und das war deshalb
witzig. Und dem Hausbrand natürlich auch.
Ja. Aber er hatte vor allem den Trabant genannt. Und das Schöne war, dass es einen Kommentar dazu im ND gab gegen Eberhard Diepgen, ohne dass geschrieben wurde, was er gesagt hat. Das heißt, das war auch wieder typisch Zeitung in der DDR. Du hast den Kommentar gelesen, der war eigentlich nicht zu verstehen. Es sei denn, du hattest gehört, was Eberhard Diepgen gesagt hat. Und deshalb bleibt einem dann sowas wieder in Erinnerung, dass ich gesagt habe, ja Mensch, also... Nein, gut. Also ich hatte zufällig gehört, was Eberhard Diepgen gesagt hat. Deshalb verstand ich den Kommentar. Aber da waren... sage ich mal, die Ostdeutschen sowieso gut. Zwischen den Zeilen lesen, mitbekommen, was einem indirekt mitgeteilt werden sollte und so weiter, das wurde nicht vergessen. Da hatte zum Beispiel, ich sag mal, am Beispiel Herbert Wehner einen runden Geburtstag. Und Erich Honecker, im Unterschied zu Walter Ulbricht, mochte Herbert Wehner, weil das mal sein Lehrer war im Saarland. Und jetzt sollte er gewürdigt werden, aber wie? Die SED kann ja nicht Wehner würdigen. Und dann war auf Seite 1 des Neuen Deutschland abgedruckt, Willy Brandt würdigt Herbert Wehner. Und dann kam ein Auszug aus dem Glückwunschschreiben von Willy Brandt und wir sollten die Schlussfolgerung ziehen, dass auf Seite 1 des Neuen Deutschlands steht, ist es eine indirekte Würdigung auch durch die SED. So mussten wir lernen zu denken, zu lesen, dazwischen zu lesen, dahinter zu lesen, auch bei dem Kommentar zu Eberhard Diepgen und dem Trabant und der Luft in natürlich ganz Berlin.
Das kennen wir ja auch von den Dialektikern aus dem Friedrichstadtpalast. Die haben ja auch viel Kritik geäußert, aber immer noch so eingepackt, dass sie nicht gleich von der Bühne geholt worden sind. Aber der Saal hat das verstanden und hat getobt. Ganz komische, skurrile Begegnungen. Wie gesagt, Gemeinsamkeiten gab es ja da ganz wenig, schon gar nicht in der Planung. Jeder wollte sich selbst präsentieren, aber am 22. Februar war die Schlagzeile dann Bürgermeister Ost und West in einem Raum. Also das ist schon mal eine Schlagzeile wert. Und es war das erste Mal seit 40 Jahren. Der Bürgermeister Westberlins, Eberhard Diepgen, hat am 22. Februar in Ostberlin die Gethsemane-Kirche zum Auftakt 750-Jahr-Feier besucht. Und mit im Raum war auch der Ostberliner Bürgermeister, Oberbürgermeister Erhard Krack.
Ja.
Aber sie haben sich ignoriert, also die Hand geschüttelt oder so haben die nicht. Immerhin hatten sie ihn eingeladen, das war ja schon etwas, ja. Aber das war doch noch überhaupt nicht möglich. Und da hat man gemerkt,
ich verstehe nicht, warum hat er den denn nicht begrüßt?
Ich weiß nicht, durfte er nicht, wollte er nicht, war damals alles noch nicht so möglich, wobei man dann ein Zeichen hätte setzen können, aber sollte alles nicht sein. Auch die Begriffe Glasnost, Perestroika, klar, waren in Ost-Berlin nicht besonders en vogue, sondern wurden ignoriert. Also da hat sich nicht viel getan.
Dazu kann ich mal Folgendes sagen. Die Bürgerinnen und Bürger der DDR merkten natürlich die ganze Verfasstheit der SED-Führung, indem sie im Kern gegen Gorbatschows Politik von Glasnost und Perestroika antrat. Später habe ich noch erst verstanden, warum Honecker den Gorbatschow nicht leiden konnte. Das lag daran, dass er die Bundesrepublik besuchen wollte, Erich Honecker. Es ist erst später passiert, in dem Jahr musste er das absagen. Und der Gorbatschow als Mitglied des Politbüros, da war der noch nicht Generalsekretär, hat ihn fertig gemacht, dass er den Revanchismus der Bundesrepublik unterschätzt und vieles andere etc. Und diese Zurechtweisung, die er bekommen hat bei einem Geheimbesuch in Moskau, wir wussten gar nicht, dass Honecker in Moskau war, die hat ihn schon getroffen und das hat dann das Verhältnis für immer zwischen beiden, glaube ich, ein bisschen bestimmt. Aber es passierte Folgendes, ich glaube, das war im Jahr 87. Es erschien plötzlich ein kritischer Artikel in der Pravda hinsichtlich Glasnost und Perestroika. Und da wurde nur mit einem Satz mal Gorbatschow pflichtgemäß erwähnt und in Wirklichkeit war es ein Gegenartikel. Und die SED-Führung wartete ab. Es passierte am nächsten Tag nichts in der Pravda, am dritten auch nicht, am vierten auch nicht. Und dafür haben sie den Artikel im ND veröffentlicht, in voller Länge übersetzt. Und ein Tag danach kam in der Pravda ein Gegenartikel, der sich nur so gewaschen hatte. Und jetzt blieb mir nichts anderes übrig, als den auch zu veröffentlichen. Also schon daran merktest du die Verkrampfung. Also schon erst diesen Artikel zu bringen, aber in der Hoffnung, das ist die neue Politik, und dann natürlich auch wieder die Gegenstellungnahme zu bringen. Und sie haben sich eben nicht erneuert, sie haben einfach gedacht, sie sind doch gut. Und es war ja immer, wurde ja behauptet, die Versorgung in der DDR im Vergleich zu den anderen Ländern sei die beste. Er fühlte sich überlegen. Und dazu muss ich dir noch eine Geschichte erzählen, allerdings war die später, bei 89. Aber trotzdem interessant, da war ja der Gorbatschow zum 40. Jahrestag der DDR da. Und dann gab es ein Gespräch von Gorbatschow mit Fahlin und anderen, mit dem gesamten Politbüro des ZK der SED. Und das war interessant, weil der Dolmetscher, der das gedolmetscht hat, von dem habe ich es natürlich, die hat es mir später erzählt, sonst hätte ich das ja nie erfahren. Und da sprach Gorbatschow lange, welche Reformen notwendig sind und wenn man die nicht macht, dass man dann eben wirklich die Zeit verpasst und dass das nicht ginge und so weiter und so weiter. Und dann war Gorbatschow fertig und er fragte Erich Honecker, ob sich jemand meldet und etwas sagen will. Natürlich meldete sich keiner und dann erzählte Erich Honecker Folgendes. Er war in Magnitogorsk eingeladen, weil er ein Jahr lang dort mal vor vielen, vielen Jahrzehnten gearbeitet hat. Und da er dort gearbeitet hat, wurde er eben eingeladen, weil es unten Jahrestag der Stadt war. Und dann sagte er, ist meine Delegation durch die Stadt gefahren und war auch in einem Magazin. In dem Magazin gab es keinen Zucker. Möchte noch jemand was sagen? Das war seine Antwort. Das heißt, er sagte dem Gorbatschow, du kannst nicht mal dafür sorgen, dass es Zucker im Magazin gibt und willst mir hier Vorschriften machen. Und der Fahlin hat mir dann später erzählt, beim Rausgehen sagte Gorbatschow, aber ich habe es doch wenigstens versucht. Ja. Also er war verzweifelt. Ja. Und das hast du natürlich damals nicht erfahren, aber im Nachhinein. Und das wird hier deutlich in dieser Zeit. Diese Distanz wuchs jeden Tag. Und das führte übrigens zu Mut der Bürgerinnen und Bürger der DDR 1989. Weil 1953 fuhren die sowjetischen Panzer gegen die Aufständischen auf. Aber sie wussten, diesmal haben sie die Sowjetunion eher an ihrer Seite. Sie haben nur die SED-Führung gegen sich und mit der können sie es aufnehmen, mit der sowjetischen nicht. Auch interessant, hat mich alles beeindruckt. Und wenn du so willst, ist das Jahr 87 so ein Knitterjahr, wo so bestimmte Dinge schon begannen, aber es traute sich auch noch keiner richtig.
Naja, und Kurt Hager hat ja nun im Interview auch mit dem Stern denn groß erklärt, mit Glasnost und Perestroika können er sowieso nicht anfangen. Und hat das dann auf den Punkt gebracht, würden Sie die Wand tapezieren, nur weil der Nachbar das macht. Und das hat dann Kurt Hager den Spitznamen Tapetenkurt eingebracht.
Richtig.
So war die Einstellung. Man dachte, man kann sich davon abkoppeln. Großer Irrtum. Und dann hat man erstmal die 750-Jahr-Feier gemacht. Die offizielle Eröffnung dann in West-Berlin war ja dann am 30. April im ICC. Und da war eigentlich auch Honecker eingeladen. Er sollte kommen als Vorsitzender des Festkomitees Berlin-Ost. Besucherdiplomatie kommt aber letztendlich nicht, da die Alliierten diesen Zugeständnis nicht machen wollten. Also da haben die Alliierten dann wieder dazwischen gefunkt. Also Honecker blieb zu Hause.
Was wollten die ihr?
Ja, die wollten nicht, dass der kommt. Also so. Das war ja wieder Ostberlin. So, dann war Kohl offensichtlich da, hat eine Rede gehalten und hat die deutsche Frage für offen erklärt und die Einigkeit ausstehe. Daraufhin hat dann wiederum dem Osten das nicht gefallen, diese Kohl-Rhetorik. Und sie haben dann wiederum Eberhard Diepgen ausgeladen vom Ostberliner Jubiläum. Das macht so alles nochmal so die Situation, die skurrile Situation klar. Aber nichtsdestotrotz, in Westberlin wurde dann im April wurde der Skulpturenboulevard Kurfürstendamm eröffnet. Und das kann man heute noch. Nicht alle Skulpturen sind da noch da, aber viele schon. Und besonders umstritten war natürlich auch diese Cadillacs, die da oben, die zwei Beton-Cadillacs in Form der nackten Maya. Das war ein großer Skandal. Wie kann man die da hinstellen? Also über Kultur hat man sich zumindest im Westteil der Stadt auch gestritten.
Das kann man schon sagen. Naja, und in der DDR wurde dann, oder in Ostberlin, wurde dann die Nikolaikirche als Museum wieder eröffnet. Das war natürlich auch etwas Besonderes. Es war auch etwas Besonderes, muss auch in der Zeit gewesen sein, dass der größte jüdische Friedhof in Deutschland, das ist der in Weißensee, dass die Planung einer Straße, die aus den 20er Jahren stammt, endlich aufgegeben wurde und die FDJ aufgerufen wurde, den ganzen Friedhof wieder in Stand gesetzt zu bekommen. Das lag daran, dass Erich Honecker gerne auf Einladung des amerikanischen Präsidenten nach Washington fliegen wollte. Und da haben, es geht ja immer erst über Mitarbeiter, die aus dem Außenministerium in Washington gesagt, ihr müsst erst das Verhältnis zu Israel verbessern und vor allen Dingen auch zu den Juden verbessern. Und so kam die Entscheidung wieder zustande, dass man diesen Friedhof wieder herrichtete. Und mein Vater sagt, er war dafür dankbar, weil er diesen komischen Straßenplan Honecker vorlegen konnte und sagte, der muss jetzt endgültig gestrichen werden. Und der wurde dann auch endgültig gestrichen. Das war 87. Alles spannend, aber daran merkt man doch, wie das hin und her geht. Diepchen wurde eingeladen, dann ging es nicht. Honecker wurde eingeladen, es ging nicht. Die beiden Bürgermeister treffen sich, begrüßen sich aber nicht. Aber ja. Immerhin, also ich meine, es ist alles so.
Ja, es ist skurril, ne?
Skurril, ja.
Aber vieles ist geschaffen worden. Also beispielsweise das Nikolaiviertel ist neu geschaffen worden. Teilweise mit historischen Bauten, die dann dort restauriert oder wieder aufgebaut worden sind. Teilweise ja mit Neubauten, die frühere Gestalt haben sollten. Wie gefällt dir heute das Nikolaiviertel?
Gefällt mir gut, ehrlich gesagt. Da, man läuft auch da auch Platten gerne da durch. Und,
mit den Rillen da, weißt du?
Ja. Diese. Ja, aber in der Zeit ist ja übrigens auch der französische Dom, der deutsche Dom und das Kulturhaus am Platz der Akademie wieder errichtet worden. Da denken immer die Westdeutschen, dass sie das gemacht haben. Dann muss ich immer sagen, nein, das ist schon,
das war schon Zeit zu DDR.
Der DDR errichtet worden.
Der ganze Gendarmenmarkt ist da praktisch neu gestaltet worden.
Es floss eben alles nach Berlin.
Das, sagen wir mal, da würde ich auch schon fast sagen, das ist auch gut so, hat aber auch einen Schaden hervorgerufen. Ja, der Westen musste auch mithalten. Hamburger Bahnhof wurde wieder eröffnet. Gropius Bau wurde auch saniert. Das ist doch schon mal ganz toll. Und es wurde auch noch getoppt. Die Tour de France startete in West-Berlin. Muss man sich mal vorstellen, diesen Unsinn, dass man da für
drei
viel
Etappen.
Geld... Für viel Geld die.
Einzelzeitfahren, Mannschaftszeitfahren und eine richtige Rundfahrt. Ja.
Also, das ist ja unglaublich. Und die wurde
das hat die DDR wieder so geärgert, dass gerade in West-Berlin die Tour de France.
Ja.
Und wir hatten die Friedensfahrt und da gewann die Friedensfahrt, was auch was Besonderes war, Uwe Ampler. Uwe Ampler war der Sohn von Klaus Ampler und Klaus Ampler war ein hervorragender Rennfahrer und plötzlich übertrug sich das so auf die nächste Generation, auf den. So, und die Friedensfahrt spielt ja in der DDR überhaupt eine große Rolle. Allerdings zu der Zeit nicht mehr so wie in den 50er, 60er Jahren. Da war das noch ein Riesenereignis.
Es gab ja auch später dann noch, auch noch zu meiner Zeit als regierender Bürgermeister, Bestrebungen, die Tour de France nach Berlin zu holen. Habe ich auch gesagt, das kann man doch keinem mehr vermitteln in der heutigen Zeit, dass man da noch viel Geld dafür bezahlt, dass die so wieder natürlich denn auf einmal in Berlin eröffnet werden muss. Was macht das für einen Sinn? Ja, so. Ja. Aber immer wieder gab es so diese Ansätze und da musste man ja zeigen, was man so alles kann. Aber ich finde ja, das Nikolaiviertel ist leider so heute so fast ein Touristenviertel geworden mit den Restaurants
richtig
dabei.
Ja.
Die Architektur finde ich auch, sagen wir mal so, auch noch verbesserungswürdig. Aber immerhin, dass die DDR das gemacht hat, nachdem man ja bewusst das alte Berlin da im Grunde genommen vernachlässigt hat über viele Jahrzehnte, ist immerhin schon mal ein gutes Zeichen gewesen.
Da muss ich dir auch was sagen. Am Anfang dachten sie ja, dass sie Ostberlin nicht wirklich behalten können. Schon deshalb wurde nicht viel investiert. Das ist wie die ehemaligen deutschen Gebiete in Tschechien und in Polen. Die wurden auch nicht viel investiert, weil sie nicht wussten, ob sie sie wirklich behalten können. Und nachdem das feststand, also mit Streichung des Artikels 23 des Grundgesetzes, ja, wonach ein Beitritt zum Geltungsbereich des Grundgesetzes nicht mehr möglich ist, was übrigens nicht Gorbatschow durchgesetzt hat, sondern Bush. Also Präsident Bush hat zu Kohl gesagt, der muss gestrichen werden, die DDR darf so noch beitreten, aber kein Beitrag mehr. Sonst gibt es Riesenärger mit Polen und Tschechien etc. Und jetzt wird da richtig investiert. Also sie haben dann richtig investiert und das nachgeholt. Da ist mir erst klar geworden, wie eine rechtliche Unsicherheit, welche ökonomischen Konsequenzen das auch hat.
Ja, das ist immer so dabei. Und dann hat man natürlich auch Musik gemacht, ne? Hier Konzerts vor Berlin in West-Berlin. Dafür gab es einen Tumult in Ost-Berlin, weil man da auch was davon abhaben wollte. Also es war echt was los. Dann ein großer Festumzug, 10 Kilometer lang, mit 700.000 Zuschauern in Ost-Berlin. 300 aufwendige Szenenbilder und Programmpunkte ohne Ende. Ich muss mal auch sagen, die DDR hat es wirklich krachen lassen. Man hat denn internationale Stars auch immer das ganze Jahr über geholt, Nana Muscuri und andere, weiß ich was, die ja nun nicht immer in der DDR aufgetreten sind. Also da zeigte man sich auf einmal denn doch weltstädtisch sogar.
Ja, das wollte man natürlich auch. Und das haben natürlich wir Berliner und Berliner auch durchaus genossen. Vor allen Dingen war auch das Angebot in den Geschäften immer an solchen Tagen deutlich besser.
Ja, und es gab ja auch positive Sachen. Es gab am 17. Juli das Ende der Todesstrafe in der DDR und Verkündung einer Amnestie. Anlässlich der 750-Jahre-Feier verkündet der Staatsratsvorsitzende Erich Honecker die Abschaffung der Todesstrafe und eine Amnestie. Das war schon Wahnsinn. Da wurde eben die lebenslange Haft auf 15 Jahre begrenzt.
Bei Jugendlichen. Ne? Das war wichtig. Jugendliche konnten in der DDR, ich habe es zwar nicht erlebt, auch zu lebenslänglicher Freiheitsstrafe verurteilt werden. Und das wurde dann ausgeschlossen. Ja. Höchststrafe 15 Jahre, was immer noch sehr viel ist. Die Todesstrafe wurde abgeschafft. Das letzte Todesurteil, das ausgesprochen und vollstreckt wurde, war gegen den Offizier der Staatssicherheit, der zum BND wechseln wollte, wo der Kinkel den Fehler gemacht hat, sich nicht zu ihm zu bekennen. Der war damals BND-Chef, der Kinkel. Mhm. Wenn er sich bekannt hätte, hätten sie ihn begnadigt auf lebenslänglich für Austauschzwecke. Aber da sich der BND nicht bekannt hat, so. Und da hat er später erklärt, Kinkel, er dachte, er kann ihn damit schützen. Nee, also das war das ganze Gegenteil.
War nicht mehr, ja.
Aber ich war froh, als die Todesstrafe dann endgültig abgeschafft wurde. Es gab da einen Mann, der hatte 2 kleine Kinder getötet und wir fürchteten, dass er die Todesstrafe bekommt. Und der bekam sie nicht mehr. Und da wussten wir, dass sie kurz vor der Abschaffung steht. Daraus haben wir das entnommen. Und dann gab es überhaupt ein paar rechtliche Veränderungen, die entweder vernünftig waren, dann gab es auch wieder Strafverschärfungen, die uns ärgerten. Es ging wirklich immer hin und her. Man kann das gar nicht so sozusagen so in. Es gab nicht einen Zug, es gab mehrere Züge.
Mhm. Und dann legendär auch der Besuch von Ronald Reagan in West-Berlin am Brandenburger Tor. Der war nur 5 Stunden in der Stadt, aber nutzte die Gelegenheit am Brandenburger Tor, dann seine Rede dazu halten. Und ein Satz ist ja da auch in die Geschichte eingegangen. Mr. Gorbatschow, open this gate, Mr. Gorbatschow, tear down this wall. Und da war zumindest eine Emotionalität da, wobei ich, wenn ich mich recht erinnern kann, also so gerne haben wir den Regen, glaube ich, auch nicht so gesehen.
Nee.
In West-Berlin. Aber immerhin, das war ein Statement und war in der Tradition dann eben der anderen Präsidenten, die dann sich doch eindeutig auch für Berlin committed haben und war ein deutliches Zeichen auch.
Sag mal, der Besuch von Erich Honecker in der Bundesrepublik, war der nicht auch 87?
Der war auch 87 und das war, glaube ich, am 7. September.
Das kann sein.
Da war Honecker.
Weil das war spannend für uns aus mehreren Gründen. Also einmal das Treffen Kohl, Honecker war natürlich spannend. Dann war er bei Oskar Lafontaine im Saarland und dann war er bei Franz Josef Strauß in Bayern.
Das passt ja alles.
Das passte alles gut. Und er wurde ja auch entsprechend behandelt. Und dann sagte er, er wünscht sich ein Grenzregime zwischen der DDR und der Bundesrepublik so wie zwischen der DDR und Polen. Der Satz war wohl vorher nicht vorbereitet, soll nachher auch ein bisschen Ärger gebracht haben. Aber er meinte natürlich, also er versuchte zwei Fliegen mit einer Klappe zu treffen. Er meinte, erstmal muss man die Grenze zu Polen anerkennen, die ja die Bundesrepublik nicht anerkannt hatte. Die ging ja immer noch von den Grenzen von 1937 aus. Und wenn man sie eben anerkennt und man auch die DDR-Grenze anerkennt, dann könnten die Verhältnisse auch andere werden. Wobei ja das Problem, dass die Leute abhauen, dadurch natürlich nicht gelöst kriegt. Also ich wollte bloß sagen, das war trotzdem ganz interessant. Aber weißt du, 10 Jahre vorher hätte die DDR-Bevölkerung vielleicht euphorisch regiert. Die Euphorie war nicht mal da. Mein Nachbar, der arbeitete bei der Polizei, der klingelte an meiner Wohnungstür und sagte, ja, Gregor, ich muss mich beschweren. Sag ich, ja, worüber denn? Ja, ich mache immer die offizielle Kriminalstatistik für Berlin. Die wird auch immer veröffentlicht. Aber ich bin ja ein so schwerer Geheimnisträger, dass ich natürlich keine Angehörigen im Westen besuchen darf. Erich Honecker, der kennt ja kein einziges Geheimnis. Der darf seine Schwester im Westen besuchen. Genau. Darüber regte er sich bei mir auf. Da sage ich, ja, und was kann ich dafür? Ist egal, ich habe jetzt keinen anderen, wo ich das ablassen kann, sagte er. Und da habe ich gemerkt, gerade das Verhältnis, das Reisen und Nichtreisen, sodass das so eine doppelte Reaktion in der DDR auslöste. Ja. Einerseits fanden sie es ganz gut, weil ja die Beziehungen dadurch besser werden. Und dann wird vielleicht auch das Reisen wieder leichter. Das war ja immer die Hoffnung, die damit verbunden waren. Zunächst waren ja nur Reisen von Rentnerinnen und Rentnern erlaubt, dann noch in dringenden Familienangelegenheiten. Vielleicht kommt noch anderes dazu. Also solche Überlegungen standen dann immer. Aber man hat natürlich das auch gesehen. Ich meine, Helmut Kohl und Erich Honecker stehen vor der Fahne der Bundesrepublik Deutschland und der Deutschen Demokratischen Republik und hören sich beide Hymnen an.
Ja, und vor allem, es war ja so eine heikle, auch protokollarische, eine heikle Mission. Es sollte ja kein Staatsbesuch sein, sondern es war ein Arbeitsbesuch, aber man hat ihn selbstverständlich wie einen Staatsgast empfangen.
Ja, mit einem Unterschied. Kohl sprach immer Herr Generalsekretär. Ja, er konnte nicht Partei, sagen, Herr Staatsratsvorsitzender, ja, weil dann hätte er die DDR als Staat anerkannt. Weil er das nicht wollte, sprach er ihn immer als Herr Generalsekretär. Das fiel selbst mir auf bei ihrer Tischrede. Und dadurch, dass er was von der Einheit Deutschlands sagte, dafür hatte Honecker den Satz vorbereitet, dass Sozialismus und Kapitalismus wie Feuer und Wasser zueinander passen und so weiter. Und dann hatten da so beide ihre Pflicht erfüllt. Im Nachhinein haben sie mir gesagt, der hatte durchaus patriotische Züge, was man sonst aber nicht so sehr merkte. Auch im Verhältnis zu den Supermächten etc.
Der Kohl oder der Honecker?
Der Honecker. Und das Schönste war aber die Geschichte, die mir Wolfgang Schäuble erzählte. Er holte nämlich Honecker ab vom Flughafen und er sagte immer, ach, das Gebäude kenne ich, das gab es damals schon. Der muss mal als Kind im Bonn gewesen sein. Und dann sagte Wolfgang Schäuble zu ihm, übrigens in 2 Minuten sind wir bei Helmut Kohl und der Zeremonie. Und dann ging ein Ruck durch seinen Körper, er zog seinen Anzug straff und sagte nichts mehr. Und am Morgen, bevor er Honecker abholte, war er bei Kohl und er sagte, was du mir heute antust, ist furchtbar. Und zwar wegen der Fahne und der Hymne, das war für ihn furchtbar. Und dann sagte er, ja, aber wir haben das davon, das davon, das davon und so. Und dann hat mir Schäuble einen Unterschied erklärt zwischen der Politik gegenüber der DDR unter Willy Brandt und Helmut Schmidt und dann unter Kohl. Und zwar hat er mir gesagt, die SPD hat mit der DDR immer Politik gegen Politik getauscht. Wir haben nur noch Politik gegen Geld getauscht. Was in gewisser Hinsicht stimmt. Und dadurch wurde die DDR übrigens täglich abhängiger von der Bundesrepublik. Du vergisst aber, wenn du Geld kriegst, wirst du auch immer abhängiger von diesem Geld.
Naja, also das war schon alles nicht ohne Hintergrund und Geld regiert die Welt. Also ein bisschen was konnte dann ein reiches Land wie die Bundesrepublik Deutschland dann eben auch bei der DDR wieder einkaufen. Also und da von den Ermäßigungen. Für die Menschen war das egal. Für die Menschen galt, jede Erleichterung ist ein Schritt nach vorne. Ja, wir haben schon Musik angesprochen. Bob Dylan wollte ein West-Berlin-Konzert machen. Aber in der Waldbühne waren nur 3.500 Karten verkauft. Und dann hat das Management von Bob Dylan doch einfach mal kurz umgeswitcht und hat die Anfragen, die sie schon seit ewigen Zeiten hatten, für Ost-Berlin. Haben sie gesagt, dann gehen wir doch nach Ost-Berlin. Und da war das wahnsinnig offensichtlich, ja, mit 70.000 Zuschauern oder weiß ich wie viel, die dann Bob Dylan da gelauscht haben, war eine richtige Ikone und hatte eine ganz andere Bedeutung als in West-Berlin in der damaligen Zeit.
Ja, also ich mochte Bob Dylan auch, habe ihn sehr gerne gehört, aber wir mochten auch Simon und Garfunkel und so. Das spielte alles schon in der DDR eine Rolle. Selbstverständlich auch die eigenen Sängerinnen und Sänger, also die Band City oder Tamara Danz, auch Schauspielerinnen und Schauspieler. Das war schon so. Und dann wurde doch der berühmte Kessel Buntes eingeführt. Das war die größte Unterhaltungssendung im Fernsehen der DDR.
Habe ich immer geguckt, fand das immer toll.
Und da war immer ein Devisengast, wie wir das nannten, der in Devisen bezahlt werden musste. Da war man immer gespannt,
oder in Meißner Porzellan.
Ja. Das, bei Westdeutschen hat man das oft mit einem Piano bezahlt oder mit Meißner Porzellan. Das war dann nach Amerika etwas schwer. Da war zum Beispiel mit Bonnie Taylor und sowas alles erschienen. Da gab es übrigens einen schönen Witz. Mein Vater war damals ja Botschafter in Italien und der kannte den nicht. Und der kam zu mir und da sage ich, du weißt, dass du rausfliegst als Botschafter. Nee, sagte er, und weshalb? Ja, weil du es nicht geschafft hast, den Papst für einen Kessel Buntes zu gewinnen. Und mein Vater brauchte wirklich keine Sekunde, um eine Antwort zu haben, obwohl er es nicht kannte. Er sagte, das stimmte gar nicht, ich habe ihn gewonnen. Und er wollte zwei Choräle singen und nur einen Schlager. Und die bestanden auf zwei Schlagern und nur einem Choral. Das war seine Antwort. Also dieser Humor in der DDR, gerade was politische Witze betrifft, die gibt es ja heute kaum noch. Unter Kohl gab es sie ganz viel, aber heute kaum noch. Der fehlt mir eigentlich ein bisschen.
Ja.
Mir fehlen politische Witze.
Naja, wenn man daran denkt, dass das ja gedient ist in einer Situation der Unfreiheit, dann wollen wir das doch nicht wieder haben.
Nee, das habe ich ja nicht gesagt.
Ne? Aber politische Witze kann man machen.
Ich sage ja nochmal, unter Kohl gab es sie reichlich.
Ja, nicht nur unter Kohl, also auch Merkel.
Aber nicht so viele, ne?
Naja, wie hat man anfangs sie belächelt und auch Witze gemacht, ja?
Das ist wahr, ja.
Oder, ja, also ich kann mich auch noch gut erinnern, dass doch jahrelang sehr viele Witze über den BER gemacht worden sind. Also das soll ja auch vorgekommen sein. Also so ganz ja, ist diese Tradition nicht.
Dabei haben wir den doch weltweit am schnellsten gebaut, glaube ich.
Ja, aber, und ich meine, alle sind jetzt begeistert, zufrieden. Aber das hat damals noch keine Rolle gespielt. Da hatte man seine getrennten Flughäfen. In Schönefeld-Ost, da flog man dann mit Interflug und dann hier in Tegel war das im Westen, damals auch noch ein Tempelhof. So, also deshalb war das anders. Ja, man hat sich dann aber doch getraut, sich zu treffen. Die beiden Bürgermeister haben denn tatsächlich auch nochmal bei der Abschlussfeier am 22. Oktober in der Marienkirche auch ein Gespräch miteinander geführt und sie haben sich auch die Hand gegeben, als wäre das selbstverständlich. Also da ist doch vom Anfang des Jahres bis zum Ende des Jahres doch einiges passiert, oder? Man hätte ja etwas nutzen können, ohne dass man jetzt seine eigenen Standpunkte aufgibt, doch das historische Berlin gemeinsam darzustellen, muss man ja auch immer sagen. Viele der historischen Städten sind ja immer in Ost-Berlin gewesen und da konnte West-Berlin sowieso nicht mithalten. Aber das hätte sich gelohnt, es doch gemeinsam zu machen.
Ja, die bedeutendsten Straßen waren, der Kurfürstendamm ist auch schön, ich mag den auch, aber waren natürlich eigentlich Friedrichstraße und Unterlinden und so weiter. Und da ist ja jetzt auch wieder das Zentrum, aber wenn man so will.
Freust du dich denn, dass das Humboldt-Forum demnächst eröffnet wird?
Ja, nun muss es ja auch mal eröffnet werden. Ich habe ja gesagt, wie gesagt, ich hätte einen ganz anderen Vorschlag gemacht. Ein Gebäude mit einem bestimmten Zweck, das uns an den Palast der Republik und an das Schloss erinnert, das wäre mal ein Verzicht auf einen Sieg gewesen und zu sagen, ach, wir geben einfach hier irgendwie beiden recht. Aber das ist nicht passiert. Schade. Trotzdem, nun ist es da und da muss man ein Gebäude auch annehmen. Und jetzt hoffe ich, dass es wirklich dann auch einen vernünftigen Zweck erfüllt. Den Streit um das Kreuz da oben kann ich nicht mitführen.
Nee, oder? Da, wirklich, das ist doch, also sowas von lächerlich, ja. Aber gut.
Also, es stört mich nicht, es stört mich natürlich
und
wenn es nicht drauf wäre.
Wenn es nicht drauf gewesen wäre, dann würde ich sagen, das kann man nicht machen.
Ja.
Aber es war da und richtig. Warum soll man es denn nicht zeigen? Also das ist doch nicht gegen andere Religionen gerichtet. Also jedenfalls und schon gar nicht in der heutigen Zeit. Ne? Was sagst du zu der Einheitswippe?
Zu der was?
Einheitswippe.
Ja, also ehrlich gesagt, ich finde, dass das Denkmal eigentlich nach Leipzig gehört.
Weil in der Form?
Nicht in der Form, das kann ja dann eine andere Form haben. Weißt du, weil der Leipzig war der Ursprung. Die Plauener sagen zwar, sie haben noch einen Tag vor den Leipzigern, da will ich mich nicht einmischen. Beide Städte waren wichtig, Berlin kam erst später. Aber wenn, dann muss es doch etwas sein, was unseren Enkeln was sagt und den Generationen danach. Aber ich bin da nicht so festgelegt und habe mich auch noch nie gegen die Wippe geäußert, ob sie so eine geniale Idee ist.
Wie immer bei solchen Entwürfen und Skulpturen gibt's für und wider. Mal sehen, wann sie dann fertig wird. Und es spricht ja auch nichts dagegen, dass man auch in Leipzig oder an anderen Orten auch an die deutsche Einheit und die Bewegungen, die dazu geführt haben, vor allen Dingen auch an die Bürgerrechtsbewegung, erinnert.
Ja, das Problem ist nur so, um die Wippe kümmern sich alle. Wenn sowas in Leipzig gebaut wird, interessiert es eben nur dort. Und damit sind sie unzufrieden, was ich in diesem Falle auch verstehen kann.
Ja, 750 Jahre ist schon wieder eine Weile her. Jetzt kann man eigentlich doch schon in dem Berlin, in dem ganzen Berlin doch schon eigentlich die Feiern für die 800 Jahre Berlin vorbereiten.
Ich muss dir nur sagen, dass Köpenick dann vorher schon 800 Jahre feiert, weil Köpenick älter ist als Berlin. Und das fand ich sehr schön, dass bei einer entsprechenden Feier in Köpenick der damalige Präsident des Abgeordnetenhauses Momba zugegen war und gesagt, er kommt aus dem jüngeren Berlin und grüßt die ältere Stadt Köpenick. Ja. Das ist auch wieder witzig, wenn man sich mal mit der Geschichte Berlins beschäftigt.
Da muss man gönnen können, ne?
Ja? Ja, das ist gut. Nein, ja, ich finde auch, wir beide, warte mal, wann haben wir denn 850 Jahre Berlin?
Naja, das ist ja bald.
37 müsste das sein, ne?
Ja.
Ja. Da möchte ich mit dir auf einem bequemen Stuhl sitzen, dass wir uns das Ganze dann angucken, verstehst du?
Das machen wir
noch.
Wenn
ich hoffentlich noch weiß, worum es überhaupt geht.
Und hoffentlich ist die Stadt dann immer noch lebendig und multikulturell und facettenreich. Und dann hat man wieder mehrere Jahre oder Jahrzehnte mehr darzustellen, als das 750-Jahrfeier möglich war 1987. Und vor allen Dingen, es ist ja denn für ganz Berlin, das ist doch auch was Tolles.
Das ist toll. Und ich muss dir auch eins sagen, sind wir mal ganz ehrlich, du kriegst einen alten Ostberliner nicht dazu, nach Westberlin zu ziehen. Und du kriegst einen
Nein, dich haben wir doch schon irgendwie eine Kudamm in die Nähe gekriegt.
Ja, aber nicht wohnungsmäßig.
Nee, aber beruflich. Arbeitsmäßig.
Ja, pass auf, aber ich bin ja auch nicht ganz so alt. Ich meine wirklich, so einen alten Ostberliner kriegst du nicht dazu, nach Westberlin zu ziehen. Und einen alten Westberliner kriegen wir auch nicht dazu, nach Ostberlin zu ziehen. Schon ein Besuch ist immer was Besonderes. Und ich hoffe, dass zum 800. Jahrestag Generationen leben, die die Stadt als Ganzes annehmen und dieser Denkweise nicht mehr kennen. Das müsste doch zu schaffen sein, oder?
Das ist doch ein Ziel und daran arbeiten wir. Vielen Dank, Gregor Gysi. 750 Jahre Berlin, 1987.
Ich danke dir auch.
Auch wieder ein spannendes Jahr.
Das war Mein Berlin, der Hauptstadt-Podcast mit Klaus Wowereit und Gästen. Eine Produktion von der Apparat Multimedia GmbH im Auftrag der RBB Media GmbH 2021.